Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Wir beschäftigen uns in dieser Sonderreihe mit dem Thema Gewalt in unseren Communities und der Frage nach Wegen hinaus.
Hier ist Raum für Betroffenenperspektiven, offenen Austausch und gemeinsames Lernen. Dafür brauchen wir Wissen um Gewaltstrukturen, um diese gemeinsam durchbrechen zu können.
Solidarität darf nicht schweigen.
Herzlich willkommen zu unserer schon dritten Ausgabe des Radioformats Gewalt in unseren Communities und Wege hinaus. Heute wieder mit Raya und Cora. In unserer letzten Sendung erhielten wir bereits eine kleine Einführung in das Thema Alternativen zur staatlichen Strafverfolgung. In unserer heutigen Sendung wird es unter anderem um die Probleme gehen, die bei staatlicher Strafverfolgung und im Umgang mit Behörden entstehen können, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Dies geschieht im Rahmen eines Berichts einer betroffenen Person. Es ist uns wichtig, klarzustellen, dass wir keine Empfehlung aussprechen wollen, ob eine betroffene Person sich an staatliche Institutionen wenden sollte oder nicht. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die in manchen Fällen durchaus sinnvoll sein kann.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Wir haben heute eine Gästin bei uns, die mit uns spricht, und zwar Anne. Hallo Anne.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast. Würdest du zum Einstieg vielleicht uns ein bisschen ein paar Sachen zu dir erzählen, was dich bewegt hat oder was dich bewegt, das Interview mit uns zu führen, und vielleicht ein, zwei Sätze zu dir, wie du magst?
Also ich habe zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben, beginnend seit der Kindheit, sexualisierte Gewalt erfahren von unterschiedlichen Graden, also von Vergewaltigungen zu sexuellen Übergriffen, auch weitere Grenzüberschreitungen, die in sicheren Räumen, in linken Räumen auch passiert sind. Also für mich war es egal, in welchem Raum ich mich befunden habe. Für mich bestand immer die Gefahr der sexualisierten Gewalt, die ich auch erfahren habe. Und ja, vor anderthalb Jahren ungefähr, oder ja, Ende 2019, habe ich für mich beschlossen, einen anderen Weg zu gehen, dass ich nicht mehr mich als Opfer fühlen möchte, was durch die verschiedenen Erfahrungen immer wieder passiert ist, und einen Weg gesucht habe, um Gerechtigkeit zu erfahren oder Freiheit in dem Sinne auch von diesen Erfahrungen, und habe auf strafrechtliche Weise versucht, da vielleicht Gerechtigkeit zu finden, und genau das war für mich nochmal eine gewaltvolle Erfahrung, über die ich gerne sprechen möchte.
Was für Erfahrungen hast du denn dabei gemacht?
Also es gab verschiedene Anlässe dazu, dass ich eine alte Freundin wieder getroffen habe, mit der ich zusammen in unserer Jugend von einem Reitlehrer, also das wird dann zwischen 13 und 15 Jahren passiert, über 2 Jahre hinweg immer wieder, dass wir sexuelle Übergriffe durch diesen Mann erfahren haben. Wir haben in unserer Jugend niemals darüber gesprochen und haben uns dann zu Weihnachten wieder getroffen. Und ich habe die Chance damals genutzt, sie direkt zu fragen, ob sie das in der Jugend auch als Gewalt empfunden hat. Und sie hat es mit Ja beantwortet. Und wir haben kurz über den Weg gesprochen, ob das für sie in Frage kommen würde, das vor Gericht zu bringen oder halt erstmal eine Anzeige zu erstatten. Für sie war das direkt, dass da auf gar keinen Fall Gerechtigkeit bei herumkommen wird. Für mich war es erstmal ein Gefühl der Befreiung, weil ich das Gefühl hatte, endlich eine Zeugin zu haben, und damit der Weg, den ich schon oft im Kopf hatte, auch erstmal zu versuchen, ob das geht. Und danach ist es dann losgegangen, dass ich mich sehr dazu überwunden habe, erstmal über eine Frauenberatungsstelle dort mich gemeldet habe, wo es auch darum ging, erstmal überhaupt drüber sprechen zu können, was mir passiert ist. Und auch gleichzeitig wusste ich, dass da Möglichkeiten gibt, dass ich weitergeleitet werde, und halt auch Stabilisierung. Natürlich sind traumatisierende Erfahrungen gewesen, da stabilisiert werde dabei. Und so ging es dann los, dass ich von einer Beratungsstelle in die andere geschickt wurde. Eine Anwältin konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht leisten, was für mich notwendig war, um erstmal zu wissen, was da auf mich zukommt, ob ich diesen Schritt überhaupt wirklich gehen möchte, was auch erstmal ein Privileg ist. Viele werden direkt erstmal zum Gericht, nicht zum Gericht, zur Polizei geschickt, um dort eine Aussage zu machen und erstmal diesen Weg gehen zu können, zu wissen, was kommt auf mich zu und daraufhin eine Entscheidung zu treffen, fand ich gerade im strafrechtlichen Sinne ein Privileg. Und genau, und das war dann, dass mir nahegelegt wurde, dass ich zum Amtsgericht gehe und dort einen Beratungsschein beantrage, damit die Kosten der Beratung, der anwaltlichen Beratung und auch später Gerichtskosten übernommen werden. Und hier bin ich erstmal wieder erschrocken, wie stark diese Strukturen eigentlich mit Gewalt verbunden sind. Das ist ein zweistufiges Verfahren bei diesen Beratungsscheinbeantragungen, dass wie ein Sekretariat da ist, wo man als erstes vorsprechen muss, worum es geht, und die Person dann entscheidet, ob man direkt vor eine andere Person vorsprechen kann, die dann endgültig über diesen Schein entscheidet oder nicht. Dort bei dieser Infostelle oder Sekretariat war eine Frau und eine Auszubildende. Ich war zum Glück mit einer sehr guten Freundin dort, alleine hätte ich das niemals überstanden, die erstmal gar nicht richtig zugehört hat. Ich habe darauf verwiesen, dass es in meiner Jugend passiert ist. Er hat mir nahegelegt, dass ich doch eine einstweilige Verfügung beantragen soll, dass der Mann mir nicht mehr nachlaufen kann, und darum ging es mir gar nicht. Und sie hat es so ein bisschen ins Lächerliche gestellt, oder ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Habe aber darauf bestanden, dass ich quasi in die zweite Runde komme, dann vor dieser zweiten Person das vorsprechen kann, und musste darum betteln, dass ich bei einer Frau vorsprechen kann. Sie entgegnet mit mir da, dass quasi, das kann ich mir nicht raussuchen, für wen ich jetzt. Es gibt drei Personen und es entscheidet das System, und meine Freundin ist dadurch mit eingeschritten und wir waren beide sehr wütend gewesen. Ich war sprachlos und sie hat dann eben dann nochmal Druck gemacht, sodass ich dann noch bei einer Frau war. Bei dieser Frau, sie war erstmal so schon empathisch gewesen. Sie hat mir zugehört, sie hat auch verstanden, worum es ging. Hat mir dann aber erklärt, dass ich nicht berechtigt bin, diesen Beratungsschein überhaupt zu bekommen, weil ich nicht in meinen, so ist das Beamtendeutsch in dem Sinne, dass ich nicht in meinen Rechten eingeschnitten bin. Das wäre der Täter, weil ich durch eine Anzeige ihn in seinen Rechten beschneide, weshalb ich nicht berechtigt bin, diesen Schein zu bekommen. Und da gab es dann noch viele Diskussionen. Sie hat mir dann auch noch Adressen für die Opferhilfe etc. gegeben, wo ich dann auch gesagt habe, ja, da war ich schon gewesen. Und sie haben mir gesagt, ich bin dafür berechtigt, diesen Schein zu bekommen. Das hat alles nichts gebracht. Ich bin dann eben wieder zu diesen Beratungsstellen gegangen, wo sie auch gesagt haben, dass sie diese Sachen kennen, dass ich nicht die Einzige bin. Und an dem Amtsgericht, wo ich hingehen musste, das wohl häufiger vorkommt. Und genau, da war die Frage, versuche ich es nochmal oder nicht. Aber wir haben dann zum Glück eine andere Lösung gefunden. Ich bin zu einer sehr tollen Anwältin gekommen, die im Endeffekt sehr wenig Geld von mir genommen hatte, eigentlich gar nichts wollte. Es war erstmal eine kostenlose Beratung in dem Sinne, was eben auch nicht selbstverständlich ist. Bei dem Ersttermin, was auch der einzige Termin geblieben ist bei der Anwältin, ging es erstmal darum, dass ich überhaupt irgendwas rausbekomme, was mir passiert ist. Auch wenn es jahrelang her ist, alles, es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen, ins Detail zu gehen, alleine diesen Namen auszusprechen von der Person. Und sie hat mir dann sehr feingliedrig aufgezeigt, was es bedeutet, eine Anzeige zu erstatten, und mich eben auch direkt zu Beginn gefragt, was ich mir eigentlich davon erhoffe, also was brauche ich. Und das ist das Wichtige, das, was eigentlich immer im Vordergrund stehen sollte, was braucht die Person, der es passiert ist. Für mich war klar, dass es aufhören soll. Ich möchte, dass er aufhört, wo ich wusste, dass er eigentlich schon beobachtet wird, weil ich nicht die einzige Person war. Er hat immer weitergemacht und er steht unter Beobachtung von dem Reitverein letztendlich auch. Und der Prozess wäre so für mich abgelaufen, dass ich, da ich in der Großstadt wohne, zum Glück, was heißt zum Glück, es gibt da die Möglichkeit, genau bei sexualisierter Gewalt in einer spezialisierten Stelle der Polizei vorzusprechen, wo das Personal geschult ist. In kleineren Städten ist das teilweise nicht möglich. Also auch da wieder Privilegien. Trotzdem hätte ich alles erzählen müssen, was aus mir, also um natürlich beweisen zu müssen, und das ist auch wieder dieser große Punkt, man muss immer beweisen, worum es geht, dass man wirklich diese Sachen erfahren hat, was ich zu dem Zeitpunkt nicht konnte. Das war für mich unmöglich gewesen. Ich hätte gewusst, hätte ich das einfach machen müssen, ich wäre sofort in die Psychiatrie gegangen. Ich hätte das nicht überlebt, so gefühlt. weiter wäre es dann so gewesen, also ich durfte auch keinen, es war so die Frage, ob ich auch direkt eine Therapie begleitend machen dürfte. Das wäre der nächste Schwierigkeitsgrad gewesen, dass man nicht vor einer Anzeige oder bevor die erste Befragung stattfindet, eine Therapie anfangen sollte, weil man dann nicht mehr als glaubwürdig gilt. Aufgrund von Traumatherapie können sich Erinnerungen verändern. Und was natürlich vor Gericht dann auch nochmal angezweifelt wird, die Glaubwürdigkeit. Das heißt, ich hätte nochmal ein zweites Gutachten erstellen lassen müssen von einer anderen Person, die therapeutisch arbeitet. Was natürlich auch meine, ich bin damals dann schon zu dem Zeitpunkt langsam auch in Therapie gegangen und meine Therapeutin hat mir das davon auch abgeraten, weil das Gutachten nicht so leicht erstellt wird. Es sind nochmal sehr quälende Befragungen, die eben auch wieder damit zusammenhängen, wie weit ist man überhaupt darüber sprechen zu können. Hätte ich das geschafft, wäre es darum gegangen, dass die Staatsanwaltschaft entscheidet, ist der Fall erfolgsversprechend oder nicht. Kommt es zu einer Anzeige oder nicht? Alle Personen, mit denen ich jemals darüber gesprochen hätte, wären Zeuginnen gewesen. Also ich hätte auch mehrere Personen quasi ja, in diesen Prozess mit reingezogen, sage ich mal. So hat es sich für mich angefühlt. Mhm. Natürlich wären die bereit gewesen, aber gerade so im familiären Kontext, meine Mutter hat es damals schon mitbekommen, aber sie hat mich nicht darauf angesprochen und das wäre eben für mich auch ein Problem gewesen, dass meine Mutter da nicht vor Gericht gekommen wäre. Er hätte auch Gegenanzeige erstatten können wegen Verleugnung. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, die ich bedenken wollte. Dann natürlich bei sexualisierter Gewalt, besonders in der Kindheit und Jugend und vielleicht sogar von Schutzbefohlenen, das wäre eben auch nochmal die Frage gewesen, ob das für mich zugetroffen hätte oder nicht. Ist die Öffentlichkeit eingeschaltet, das heißt, die lokale Presse wäre dort gewesen. Ich hätte in meine Heimatstadt gehen müssen und dort den Gerichtsprozess, wo die Gerichte sehr viel konservativer sind. Und ich hätte natürlich auch immer wieder an diesen Ort der Tat irgendwie zurückgehen hätte müssen. Dann war natürlich auch die Frage, was kommt dabei rum? Also welche Gerechtigkeit würde mir angeboten werden, nachdem ich all das geschafft hätte und dann auch nochmal vor Gericht alles wiedergeben hätte müssen. Auch die Zeugin, also die damalige Freundin, die damals, ich hätte sie komplett mit reingezogen. Sie lebt noch in der Stadt, für sie hätte sich alles verändert. Das ist natürlich auch eine Sache, die man dabei bedenken muss. So wie viel bist du bereit, dass halt auch Leben anderer verändert oder teilweise zerstört werden? Also, das kann auch eine Zerstörung des Lebens bedeuten letztendlich. In dem Fall wäre es bei mir, wenn nachgewiesen hätte können, dass es für sexuelle Misshandlung von Schutzbefohlenen wäre, eine Gefängnisstrafe drin gewesen. Aber wahrscheinlich wäre es auf eine Bewährungsstrafe hinausgelaufen. Wo ich natürlich dann auch mich gefragt habe, okay, was bringt allgemein Wegsperren? Es bringt nichts. So, das ist, und dann halt aber trotzdem eine Bewährungsstrafe oder im schlimmsten Fall eine Freispruch. Das war einfach für mich, das wollte ich nicht. Es war, also meine Anwältin hat mir Zeit gegeben, dass ich darüber nachdenke. Ich habe viel darüber nachgedacht, was auch quälend, eine sehr quälende Zeit war, weil ja irgendwie so. Aber im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, dass ich selber Heilung brauche. Ich hatte oft auch natürlich sehr quälende Gedanken, die mich in Todesnähe gebracht haben. Also diesen Schmerz immer wieder erleben zu müssen, war für mich okay, ich will leben. Das bedeutet für mich, ich brauche Heilung. Und Heilung erfahre ich durch Therapie und durch Zeit für mich, die ich mir gebe und nicht diesen gewaltvollen Prozess durchlaufen zu müssen. Damit habe ich dann quasi das ad acta gelegt, dass ich den strafrechtlichen Weg gehen möchte.
Wenn ich das alles höre, das macht mich unfassbar wütend. Das ist so, dass es so viele Hürden gibt. Das ist so krass. Und ja. Das ist jetzt nur mein Gefühl. Ich will, also, wie sieht's mit dir aus? Was hat dich, also, wie hast du das ausgehalten?
Durch sehr tolle Freunde, Freundinnen, die ich um mich habe. Meine WG hat mir geholfen. Einerseits sehr gute Freundinnen, die immer da waren und vor allem auch die Therapie. Also das war Und das ist eben auch wieder die nächste Hürde. Eine Traumatherapie kriegt man nicht von heute auf morgen. Ich hätte ein Jahr über gesetzliche Traumatherapeutinnen, hätte ich ein Jahr warten müssen. Oder ich wäre eben direkt stationär in die Psychiatrie gegangen. Aber durch die Beratungsstellen gab es dann eben, es gibt einen Fonds vom Staat, der bei familiären Kontext oder institutionellen Kontext, aber auch institutionell ist auch, den Weg sollte man nicht gehen, dass es dafür Gelder gibt, die Therapien finanzieren. Und damit konnte ich mir eine Therapeutin, eine Traumatherapeutin raussuchen, die quasi privat ist. Und die hat mir auch bei diesem Antrag geholfen. Dennoch, ich bin jetzt ein Jahr in Therapie. Ich habe erstmal alles vorgeschossen. Das ist halt auch wieder ein Privileg. Kannst du das oder nicht?
Was ich nochmal von deinen Erzählungen her so gedacht habe, ist, ich frage mich echt, warum es diese staatlichen Behörden überhaupt gibt. Also warum gibt es die, wenn sie nicht wirklich im Sinn haben, irgendwie zu helfen, sondern Menschen, die betroffen sind, noch viel mehr in den, also Wege in den Steine in den Weg legen und im Endeffekt eigentlich das betroffene Menschen so, also scheitern daran einfach. Also diese Scheißstellen werden finanziert, keine Ahnung, und dann haben die überhaupt keinen Sinn. Und das finde ich gerade, also ich meine, ich habe zwischen öfter gehört, dass es so problematisch ist, das zur Anzeige zu bringen und dass es eben auch nicht so viel Sinn hat, schon wie du das gesagt hast, aber es jetzt so im Detail zu hören, das macht nochmal so diese ganze Bandbreite an Ungerechtigkeit auf, finde ich. Und ja, ist es keine Frage, ist einfach nur so ein Statement gerade.
Ja, es ist im Endeffekt, wer wird geschützt? Das sind natürlich nicht die Betroffenen. Das ist also die Gesetzeslage oder die staatliche Seite schützt im Endeffekt die Personen, die diese Gewalt ausüben, noch mehr. Und das ist für mich eben auch immer bewusster geworden, auch wer macht die Gesetze. Die Gesetze sind von weißen Männern gemacht worden, die größtenteils die Täter sind.
Und ich finde es halt auch, nur mal ganz am Rande, ne, wenn wir jetzt über Strafverfolgung sprechen, ich finde es halt einfach krass, dass bei solchen für die betroffene Person lebensverändernde Tat einer Person so viel Verhinderung da ist und in anderen Fällen irgendwie Leute für schwarz waren, in den Bau gehen. Ja. Also die Verhältnismäßigkeit ist einfach, das ist unfassbar.
Ja, gerade bei sexualisierter Gewalt, das ist, die Vergleiche dazu ziehen zu anderen Straftaten, ist krank.
An dieser Stelle wollen wir unser Interview ganz kurz unterbrechen. Anna hat sich ein Musikstück bzw. eine Performance gewünscht, die wir abspielen wollen. Und zwar ist das die Performance Collectivo Las Tesis, Un Violador en Tu Camino. Das ist eine internationale Performance, die in vielen Städten von feministischen Gruppen auf öffentlichen Plätzen gezeigt wird. Die Übersetzung des Textes werden wir euch am Ende des Stückes noch zur Verfügung stellen. Aber jetzt lassen wir auf jeden Fall erstmal das Stück auf uns wirken. Und hier anschließend noch die Übersetzung dessen, was ihr gerade gehört habt. Ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Das Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt von Geburt. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du nicht siehst.
Das Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt von Geburt. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du jetzt siehst.
Femizid. Straffreiheit für meinen Mörder. Das Verschwinden. Die Vergewaltigung.
Und es war nicht meine Schuld, wo ich war oder was ich trug. Und es war nicht meine Schuld, wo ich war und was ich trug.
Und es war nicht meine Schuld, wo ich war oder was ich trug. Und es war nicht meine Schuld, wo ich war oder was ich trug.
Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du.
Die Bullen. Die Richter. Der Staat. Der Präsident.
Unser Staat ist machohaft, unterdrückt und vergewaltigt. Unser Staat ist machohaft, unterdrückt und vergewaltigt.
Der Vergewaltiger warst du. Der Vergewaltiger bist du.
Schlafe beruhigt, unschuldiges Mädchen. Sorge dich nicht um den Übeltäter. Denn über deinen Schlaf, süß und lächelnd, wacht dein Liebhaber, die Polizei.
Der Vergewaltiger bist du. Der Vergewaltiger bist du. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, dass du auch Unterstützung hattest von privater Seite aus, also von Freundinnen und WG und so, und dass die Therapie hilfreich war. Gibt es auch was, was dich behindert, dir diese Erfahrung anzuschauen und darüber zu reden?
Also natürlich ist als erstes meine Psyche. Also ich lebe mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, ich habe Flashbacks, ich habe Dissoziationen, ich Albträume. Mir fällt es schwer, darüber zu sprechen. Das ist etwas, wo ich jetzt lerne, damit umzugehen. Das ist aber trotzdem, für mich reicht es alleine die Frage, wenn mich, das sind Fragen, die normal sind, so, wie war dein erstes Mal, wann war dein erstes Mal? Für mich war es Gewalt. Das heißt, ich habe sofort einen Flashback. Das ist natürlich, alleine meine Psyche hindert, also das ist eine Schutzreaktion, das ist das, was ich langsam verstehe und auch schätzen weiß, dass all diese Symptome im Endeffekt mich zum Überleben gebracht haben. Das sind Überlebensstrategien der Psyche. Aber dennoch, ja klar, was hindert mich noch daran? Das ist natürlich auch wieder die Gesellschaft, der Kontext, und da ist es egal, in welchem Kontext ich mich befinde, ob es ein linker Kontext ist oder ein familiärer Kontext. Man muss immer wieder beweisen, es ist nicht so, dass man einfach benennen kann, was einem passiert ist, welche Schmerzen man, welches Leid man irgendwie den Rest seines Lebens wahrscheinlich mit sich rumträgt. Das Leid kann gelindert werden auf irgendeine Art und Weise, aber es ist trotzdem, diese Erfahrungen sind in meinen Körper eingeschrieben, die werde ich nie wieder los. Und da ist natürlich auch bei jeder Person, die Sachen erlebt, anders. So Resilienz ist bei jeder Person anders, natürlich. Aber genau dieses immer wieder stigmatisiert zu werden, wenn Personen auch Bescheid wissen, der Blick ändert sich auf mich. Wenn ich alleine darüber rede, dass ich einen bestimmten Film nicht angucken möchte, weil er für mich zu sexistisch ist, ich muss mich immer rechtfertigen und ich bin müde davon. Das ist das. Ich bin müde zu diskutieren, was für mich Gewalt ist, was meine Grenzen sind. Meine Grenzen werden immer wieder überschritten und das eben genau auch in den Communities, in denen ich mich bewege. Es ist egal wo. Es gibt wenig Räume, die für mich wirklich sicher sind. Das ist das, was mich auch daran hindert, mich damit auseinanderzusetzen und darüber zu reden. Also die Scham natürlich auch, die mir eingeredet wird, versuche ich abzulegen, aber natürlich ist das auch kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Man muss viel drüber stehen, einfach sich nicht in die Opferrolle stecken lassen, zu sagen, nee, ich war Opfer dieser Tat vielleicht, aber das macht nicht meine Persönlichkeit aus, sondern eigentlich habe ich dadurch sehr viel Stärke so bekommen.
Ja. Die zeigst du ja auch gerade, indem du darüber redest, ne? Also ja, die Stärke.
Und kannst du so jetzt so heraus von dir aus sagen, wie so ein sicherer Raum für dich aussieht?
Puh, also schwierig. für mich ein sicherer Raum und das ist hart, weil ich das selber eigentlich nicht möchte, so dass Personen auch in Schubladen zu stecken, aber für mich fühlt sich ein sicherer Raum an einen Raum, wo keine Cis-Männer sind. Also am sichersten habe ich mich in einem queer-feministischen Boxverein gefühlt oder wenn ich mit Freundinnen bin. Personen, die selber Diskriminierung erfahren, also zum Beispiel auch ein sehr guter Freund, der Rassismus jederzeit erfährt, ist einer der wenigen Cis-Männer, von denen ich mich verstanden fühle.
Was wären denn so Forderungen, die du an linke Communities stellen könntest oder stellen möchtest?
Also es gibt natürlich, vor allem in der letzten Zeit, besonders ausgelöst durch die Vorfälle bei Monis Rache, immer mehr der Ruf dazu, dass es alternative Gerechtigkeit, also verschiedene Formen, die abseits der strafrechtlichen Behandlung, wenn Vorfälle gibt, wie man damit umgeht. Hier meine Forderung, fragt die Betroffenen, was sie brauchen, was für sie Gerechtigkeit bedeutet und nicht irgendwie die beschuldigte Person muss unbedingt in dieser Community bleiben, weil häufig passiert es, dass die Betroffene, die die Gewalt erfahren hat, dann letztendlich doch die Community meidet. Also das ist eine Forderung von mir, dass vor allem die Person, die das erfährt, im Zentrum steht und sich nicht beweisen muss, sondern dass es darum geht, zuzuhören und auch ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Das ist sehr wichtig. Was ich vor allem an alle, also eine Forderung oder ein Wunsch an Flinterpersonen allgemein, ist, seid wütend, seid laut, seid kreativ, stellt Forderungen, egal wann, in der Öffentlichkeit, innerhalb und außerhalb der Communities. Egal wo wir sind, wir müssen damit rechnen, das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit darüber nachdenken sollen, hier könnte Gewalt passieren oder nicht, aber letztendlich die sicheren Räume, ist schwierig, die wirklich durchzusetzen. Also Wut ist, glaube ich, es ist Zeit, wütend zu sein.
Also eine Sache, aber ich weiß nicht, ob du die jetzt eigentlich schon beantwortet hast, die mich halt immer so interessiert, wie wir quasi Strukturen schaffen können, um präventiv dagegen vorzugehen, beziehungsweise wie schaffen wir es noch mehr Sensibilisierung in unseren eigenen Communities zu bekommen? Hast du da noch irgendwie Ideen oder Ansätze, Impulse, die du mit uns teilen willst?
Ich glaube, was sehr wichtig ist und das aktuell findet eine große Diskussion genau über die Gewalt innerhalb der linken Communities auch statt. Mein Gefühl ist trotzdem, dass es sehr viel aus betroffener Perspektive passiert. Und ich glaube, es ist eben auch an der Zeit, dass auch Personen und damit vor allem auch Cis-Männer darüber reden, wann und wie sie schon mal Gewalt ausgeübt haben. Also das darunter auch untereinander, also das muss nicht im großen Kontext sein, aber zu überlegen, wann war ich eine Person, die Gewalt ausgeübt hat, um das auch einfach besser zu verstehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, reflektieren. Zu arbeiten. Das ist genauso im Endeffekt, wie man bei Antirassismus vorgeht. Selbstreflexion. Damit kommt man voran. Und nicht das bei den Betroffenen belassen, dass sie wieder aufklären, dass sie wieder erklären, was es bedeutet, wie man damit umgeht, etc., sondern schaut, wo ihr selber schon mal Gewalt ausgeübt habt.
Ja, voll. Kann ich nur auf jeden Fall ein Ausrufezeichen hintermachen, weil mich kotzt es an, dass so viele Personen, männlich gelesene Personen in der Linken sich als Feministen bezeichnen, sich auf Fragen danach als ja klar bin ich Feminist antworten und aber ihre eigenen Privilegien und ihre eigene Machtposition und ihre eigene Gewalt nicht hinterfragen, nicht sehen und in so einem Abwehrmodus sind und das kotzt mich so an, weil das funktioniert für mich überhaupt nicht zusammen zu sagen, ich bin Feminist, aber ich gucke nicht genau hin.
Und ich glaube, was du auch nochmal so gut auf den Punkt bringst, ist, dass wir irgendwie alle verantwortlich sein sollten dafür und dass wir alle einen Teil dazu beitragen sollen, dass es eben nicht mehr zu solchen schmerzhaften Erfahrungen für Betroffene kommt, sondern dass wir alle, und das geht halt an jede Politgruppe, dass die sich einfach damit auseinandersetzen sollen. Also so ein ganz starkes Plädoyer in jede Politgruppe.
jede Form der Diskriminierung hat Machtstruktur dahinter. Und genau diese Machtstrukturen müssen verstanden werden. Wir können uns sonst wie links definieren und feministisch und queerfeministisch, wenn wir es im Herzen nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Davon befreie ich mich auch nicht. So, das ist ein lebenslanger Lernprozess einfach, jeglicher Form.
Ja, und dass wir es eben auch in der Hand haben, ne? Also wir können unsere Gesellschaft umgestalten und wir können es in die Hand nehmen, auch wenn es nur in einem ganz kleinen Rahmen ist und alles begrenzt ist und auch extrem viel Gegenwind und Druck kommt. Wir haben jetzt gerade die Möglichkeit und vielleicht auch ein bisschen Macht dafür.
Ja, und vielleicht auch die Pflicht dazu.
Definitiv. Ja, das ist auch, wenn man die Reaktionen anguckt, wenn man darüber redet, das ist so von einer alten Mitbewohnerin, die sich auch in Linken als sehr links bezeichnet hat, ihre Reaktion war, ach, du hast aber viel erlebt. So, es war nicht mal überhaupt nicht zugehört, was oder so, mein Körper spricht Bände, wenn ich davon rede. Das ist dann eben wieder unterstellt zu bekommen von einer Frau, die in meiner Community ist. So.
Das ist mega verletzend.
Hm. Ja.
Gab es denn auch Reaktionen, die besonders gut waren, wo du sagst, das würde ich mir mehr wünschen, dass Menschen so darauf reagieren?
Also besonders wichtig im Film oder hilfreich fand ich, dass einfach zugehört wurde. Das vor allem, genau, so die hilfreichsten Erfahrungen habe ich natürlich im professionellen Kontext bei Beratungsstellen, die speziell für Frauen mit Gewalterfahrung sind, dass man erstmal gar nicht anfangen muss zu erzählen, sondern halt, okay, du bist hierher gekommen, du hast einen Grund, hier zu sein. Ich kann es gar nicht mehr beschreiben, aber ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt. Ich habe keinen Zwang erfahren, jetzt wirklich sehr in die Tiefe gehen zu müssen. Das ist eben auch ein Punkt, dass viele, was ich schwierig finde, es geht oft darum, dass ich die Geschichten erzählen muss, damit mir geglaubt wird. Was ich nicht möchte. Ich möchte selber entscheiden, wer wie viel von mir weiß. Das ist sehr intim im Endeffekt auch. Für mich wichtig ist, auch sagen zu können, was es mit mir macht, wie ich damit lebe, wie ich damit umgehe. Mir einzugestehen oder zugestanden bekommen, dass ich auch einfach Wutausbrüche habe, wenn ich mich wieder angegriffen fühle und nicht diese Pathologisierung dann so bist, ja, keine Ahnung, halt hypersensibel oder so in dem Bereich. Also meine Wut auch mal ausdrücken zu können, ohne dass ich dafür ein schlechtes Gefühl vermittelt bekomme, was ich mir nicht annehme, aber was natürlich im Raum steht. Also zuhören ist super wichtig, nicht nachbohren und halt vor allem, wenn eher nachfragen, wie gehst du damit um? Also in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist sowieso präsent. Die Gegenwart und die Zukunft ist wichtig.
Was gibt dir denn jetzt gerade Kraft und Antrieb, darüber zu reden und da weiter zu kämpfen für dich?
Was gibt mir Kraft besonders? Also halt einmal die Entscheidung, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, so durch diesen Schmerz, der immer wieder hochgekommen ist, hatte ich natürlich auch direkt oder indirekt Suizidgedanken. Letztes Jahr, als ich dann den ersten Termin bei meiner Therapeutin hatte, war für mich, dass ich mich endgültig für das Leben entschieden habe. Es war für mich, egal was kommt, ich will leben. Also der Tod ist für mich keine Lösung mehr, was krass ist. Und seitdem ist mein Antrieb, dass ich will meine Wut rauslassen. Ich will nicht zusehen müssen, wie immer mehr passiert und alle schweigen und zusehen oder vielleicht nur kurz einen Zeitungsartikel, eine kleine Diskussionsrunde entsteht, sondern ich habe keinen Bock mehr drauf. Das ist, und dann zu sehen, eben auch weltweit, wo Frauen gerade aufstehen. Und nicht nur Frauen, also die von patriarchalen Strukturen betroffen werden, Gewalt dadurch erfahren. Immer mehr Menschen stehen auf und das gibt mir unglaublich viel Kraft. Ich schaue unglaublich gerne nach Südamerika, nach Chile, nach Argentinien oder auch Polen, egal wo man hinguckt, so. Die Personen stehen auf und das gibt mir unglaublich viel Kraft. Das ist so, ich möchte Teil dessen sein und verstehe mich auch als Teil dessen. Jetzt egal, wie viel Energie ich gerade zur Verfügung habe, aber das ist So ist es Zeit zu kämpfen. Das ist für mich klar.
Okay, dann gehen wir doch kämpferisch aus dem Gespräch heute raus. Dankeschön, Anne, dass du da warst.
Genau, auch von mir ein herzliches Dankeschön und ja, vor allem Dankeschön an, also für dein Vertrauen und für deine Offenheit. Und wir wünschen dir, glaube ich, ganz, ganz viel Kraft für deine eigene Heilung.
Vielen Dank. Ich wünsche vielen anderen Betroffenen auch vor allem eine gute Portion Mut.
Wie eingangs und auch im Interview schon aufgezeigt, kann es sehr unterschiedliche Gründe geben, die für oder gegen eine Strafverfolgung sprechen. In jedem Fall aber ist es wichtig, sich Unterstützung zu suchen. Wenn ihr betroffen seid, dann sucht euch Hilfe. Es gibt Beratungsstellen in allen Städten. Wir wollen an dieser Stelle euch für Leipzig und Dresden Empfehlungen aussprechen. In Leipzig, wie Anne erzählt hat, gibt es die Frauen für Frauen Beratungsstelle und in Dresden der sowieso Frauen für Frauen e.V. Die Beratungsstellen, die wir euch gerade genannt haben, sind vorwiegend für weiblich gelesene Personen gedacht. Natürlich gibt es auch männlich gelesene Personen, die Opfer von Gewalttaten waren oder sind. Für euch wollen wir hier auch Empfehlungen aussprechen. Einmal gibt es die Landesfachstelle Männerarbeit Sachsen. Da werden wir euch die Website auch unter unserer Sendung verlinken. Es gibt die Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. Auch da werden wir die Links anfügen. Und dort sind auch einige Hotlines und Hilfeportale aufgelistet. Außerdem gibt es nicht institutionalisierte linke Gruppen. Das ist in Dresden Kollum, ausgesprochen kollektive Umgänge mit sexualisierter Gewalt. Diese Gruppe könnt ihr erreichen unter kollum@riseup.net. Kollum wird hierbei K-O-L-L-U-M geschrieben. In Leipzig gibt es die antisexistische Supportgruppe ASL. Die Website dazu ist asl.blogspot.de. Und auch in anderen Städten bundesweit gibt es solche Supportgruppen oder bauen sich solche Supportgruppen gerade auf. Die genannten Links und Kontakte verlinken wir euch auch nochmal in unserer Sendung schriftlich. Außerdem sei an dieser Stelle erwähnt, dass wenn ihr betroffen seid und oder in antisexistischen Gruppierungen tätig seid, dann und unser Radioformat gerne unterstützen möchtet, beziehungsweise mit uns in den Austausch gehen wollt, einen Beitrag gerne senden wollt, dann kontaktiert uns gerne. Wir sind der Anarchistische Hörfunk aus Dresden. Dementsprechend ist unsere E-Mail-Adresse ahad@systemli.org. Wir freuen uns auf Beiträge von euch.